Ich habe euch da etwas mitgebracht. Ich weiss nicht, ob ihr es alle gesehen. Es klebt schön. Es ist ein Blauschimmelkäse. Ein Gorgonzola. Für die, die nicht wissen, wie das von euch aussieht, habe ich ein Bild mitgebracht. Gibt es jemanden von euch, der gerne Blauschimmelkäse hat? Ja, es sind doch ein paar. All die, die jetzt nicht aufgestreckt haben, haben das überhaupt schon mal probiert? Ja, doch, einige staunen. He? Weil ich glaube, Blauschimmelkäse ist etwas, wo viele einfach schon nur grusig finden, vom Geschmack her, vom Aussehen. Sie wissen, da ist Schimmel drin und den sieht man dann so richtig. Das ist nicht wie ein Schimmelkäse, ein normaler, sondern so blau oder grünlich. Sieht nicht sehr appetitlich aus. 2009 war mein erstes Jahr als Jugendpastor. Und da hat sie die Vorbereitungen schon geheißen. Im Herbst, da werden wir ein Camp haben in Italien. Ein evangelistisches Camp, wo wir gehen, mit der Gemeinde vor Ort Kalender verteilen. Und der Leiter, der Hauptleiter von dem Camp hat gesagt, oder hat geschwärmt im Vorfeld, am letzten Abend lassen wir es uns gut gehen. Dann werden wir uns ein schönes Blättchen richten. Wunderbare, so richtig reife, rezente, cremige Käse, Blauschimmelkäse, dazu ein bisschen Brot und natürlich, was in Italien jeder fehlen, noch ein Gläschen Wein. Und ich habe gedacht, meine Güte, Wein, ein bisschen Brot, super, aber lieber ein Salami als so einen grusigen Käse dazu. Und da habe mich nicht so wahnsinnig gefreut auf den letzten Abend, ja, seit Kindheit. Ich habe Schimmelkäse einfach nie gern gehabt, die Weichkäse. Greyerzer, Emmentaler, super, aber alles, was weicher ist, nein, kann ich darauf verzichten. Ich dachte, ja, Wasser und Brot, den Rest verzichte ich. Aber ich habe auch gewusst, ja, als neuer Jugendpastor, da kommst du nicht wirklich drum herum. Und ich dachte, ja, ich wähle den pragmatischen Ansatz. Immerhin kann ich nachher sagen, ich habe mal probiert von dieser stinkenden Brühe. Und wisst ihr, was passiert ist? Ich habe genommen von diesem Käse, so mitten in der Nacht, etwa um 12 Uhr war das noch, und es ist zu einem der intensivsten und besten Mitternachtssnack geworden, den ich je hatte. Also ich freue mich schon darauf, heute Abend den Käse noch zu geniessen, wenn ihr nicht wegessen nach dem Gottesdienst. Es ist etwas Fantastisches, so ein Blaukäse mit ein bisschen Wein, mit ein bisschen Brot, Salami kann man auch gerne noch dazu nehmen. Es ist fantastisch, so ein Blaukäse. Aber aufpassen, essen Sie in Massen, es gibt auch fantastisches Sodbrennen am nächsten Morgen, das gehört auch dazu. Was wollte ich mit dem sagen? Für mich ist Blaukäse zu so etwas geworden, wo etwas Spezielles ist. Oder dass man sich, dass Leute das gerne haben können, das ist für mich so speziell gewesen, habe ich nicht nachvollziehen. Und so gibt es auch andere Sachen im Leben, die sehr speziell sind oder sehr speziell wirken. Und das ist für mich auch so etwas. Dass Leute können sagen, Sterben ist mein Gewinn. Und zwar von Herzen, emotional betonen, Sterben ist mein Gewinn, das ist speziell. Das ist so ein vergleichbar mit dem Genuss von einem Blauschimmelkäse. Irgendwo nicht so richtig nachvollziehbar. Wir kommen heute ja zum Abschluss von unserer Predigtserie Glaubensgrundlagen. Wir sind am Anfang eingestiegen mit dem Jonas, haben angeschaut, wie hat Gott die Welt geschaffen? Wie hat Gott den Mensch geschaffen? Und wir haben gesehen, Gott hat dich wollen. Gott will den Mensch. Wir haben eine Woche später aber auch eines der grössten Missgeschicke gesehen, eines der grössten Probleme aus der Menschheitsgeschichte, der Verlust der Gegenwart Gottes, der Verlust vom Leben und die Folge davon, Sünde, Tod und Hölle. Wir haben aber wiederum eine Woche darauf dürfen einsteigen in die wunderbare Gnade, die für uns parat liegt. Wie Gott in Jesus auf die Welt gekommen ist, sich am Menschen offenbart und die Gemeinschaft wieder herstellen will. Die Barmherzigkeit Gottes. Und haben in den letzten zwei Predigten anhand der Waffenrüstung nachher angeschaut, wie sieht so ein Leben als Christ aus. Und haben entdeckt, wir dürfen aus der Kraft Gottes stark sein. Wir müssen nicht selber stark sein, sondern er ist es. Und mit der Waffenrüstung sehen, dass wir ausgerüstet sind für ein Leben als Christen. Und heute, wenn wir rausschauen, was ist denn nach dem Leben als Christen auf dieser Welt? Was kommt nach dem Sterben? Und jetzt ist die Frage, wie kommt der Paulus zu dieser steilen Aussage? Der Paulus macht die Aussage aus Überzeugung, weil er weiß, überzeugt ist, es wird noch viel mehr kommen. Da kommt noch etwas Besseres auf ihn zu. Klar, das, was er jetzt erlebt, ist schon fantastisch. Er darf das Kind Gottes sein. Er darf Rettung haben, er darf Erlösung haben. Jesus hat Schuld, seine Schuld, um Kreuz getragen und er darf rein sein, er darf gerecht sein. Er darf aus der Kraft Gottes leben. Und gleich sagt er, da kommt noch etwas Besseres. Für ihn ist klar, das, was da kommt, zumindest wenn man eine Beziehung zu Jesus hat, das wird einmal fantastisch werden. Eigentlich sind wir auf dieser Welt nur noch in einer Art Zwischenstation, ein Umsteigebahnhof, aber es geht weiter. Es kommt ein schönerer Ort. Und damit ist der Paulus ja nicht alleine. Jesus, als er auffahren ist in den Himmel, hat er gesagt, ich werde hingehen und eure Wohnung zubereiten. Der Johannes schwärmt in der Offenbarung davon, in den letzten Kapitel, am Kapitel 19, was da noch kommen wird. Und auch der Petrus, ein weiterer prominenter Apostel, ist genau auf der Linie von Paulus. Er schreibt in seinem Brief, für die, die mitlesen, im ersten Petrusbrief, im ersten Kapitel, Verse 3 bis 5, lese ich vor. 1. Petrus 1, 3 bis 5. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren, das ist Gegenwart, das ist es so. Wer in Christus ist, ist von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Eine Hoffnung ist etwas, das noch kommt, das in Zukunft liegt. Und zwar die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr daran glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Also wir spüren, da steht noch etwas aus. Das Heil kommt noch in ganzem Umfang. Wir haben schon einen Teil davon, aber es kommt noch mehr. Und genau gleich auch der Paulus, nicht nur im Philipperbrief, wo ja das Zitat herkommt, Sterben ist mein Gewinn, sondern auch im Korintherbrief, Philipperbrief habe ich gesagt. Im Philipperbrief ist das Zitat, aber auch im Korintherbrief nimmt er darauf Bezug. 2. Korinther 5, auch da die ersten 5 Verse aus dem 5. Kapitel. So gleicht zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott, ein ewiges Haus im Himmel. In unserem irdischen Zelt seufzen wir, weil wir uns nach der Wohnung sehnen, die aus dem Himmel stammt. Und am liebsten würden wir den neuen Körper wie ein Gewand direkt über den alten anziehen. Denn nur dann, wenn wir den neuen Körper angezogen haben, werden wir nicht unbekleidet dastehen. Ja, solange wir noch in unserem irdischen Zelt wohnen, wo so vieles uns bedrückt, seufzen wir, voll Sehnsucht. Denn wir möchten den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen müssen, sondern den künftigen unmittelbar darüber anziehen. Auf diese Weise würde das, was sterblich ist, sozusagen vom Leben verschlungen. Gott selbst hat uns dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Die Bibel zeigt uns verschiedentlich auf, es tönt immer wieder durch, da ist noch mehr. Da ist noch so vieles, was wir aktuell noch nicht erleben. Das, was wir jetzt erleben, ist nur ein Bruchteil von dem, was Gott für uns vorbereitet hat. Als Nachfolger von Jesus, was wartet da auf uns? Es wartet auf uns ein neuer Himmel, eine neue Erde. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, 2019, Gemeindewochenende, wo wir uns dort intensiver mit dem Himmel auseinandergesetzt haben. Es ist ein Ort, wo wir ewig werden leben. Und zwar in einem neuen Körper, einem perfekten Körper. Ein perfekter Körper, wo nicht mehr krank werden kann. Es gibt auch gar keine Krankheiten mehr. Ein Körper, der keine Verletzungen mehr wird erleiden. Ein Körper, der uns kein Leid mehr bereiten wird, weil es ganz grundsätzlich kein Leid mehr gibt. Es ist ein Körper, der nicht mehr altern wird. Ich weiss, man schreibt es klein, ich sehe es jetzt auch gerade. Es ist ein Körper, wo wir nicht mehr werden sterben. Ein ewiger Körper, ein ewiger Leib. Es ist kein Tod mehr da. Der Tod ist vernichtet. Es ist kein Böses mehr da, weil das Böse weg ist. Es ist eine Welt, wo wir nicht mehr werden können sündigen. Wie viele Menschen leiden daran, weil sie sündigen, weil sie an Sucht gebunden sind? Ist mal nicht mehr möglich im Himmel. Es ist eine Ewigkeit ohne Negatives. Das ist das, was uns die Bibel aufzeigt. Oder wenn wir es mal nicht verneinend ausdrücken, was es nicht mehr gibt, sondern positiv. Es ist Frieden. Es ist pure Frieden. Es ist Freude. Es ist absolute Erfüllung. Oder wie es Jesus im Johannes 10,10 sagt, auf das sind wir auch schon eingegangen vor 3 Wochen, es ist das Leben im Überfluss. Jesus sagt, ich will ihnen, den Menschen, Leben im Überfluss geben. Und das ist einfach noch nicht existent. Wir erleben es da und dort, aber wir werden es mal noch in Perfektion erleben. Überfluss, masslos, immer, anhaltend. Aber das ist eigentlich noch nicht alles. Es wartet noch viel mehr auf uns. Woher kommt denn das Leben im Überfluss? Wo ist der Ursprung von dem Leben im Überfluss? Wir haben hier im Gemeindewochenende 2019 haben wir angeschaut, was die grösste Erfüllung des Menschen ist. Durch die ganze Bibel durch sehen wir, nach was die Israeliten getrachtet haben, was ihr grösster Wunsch ist. Und dort ist immer wieder zum Ausdruck gekommen, Gegenwart Gottes. Gegenwart Gottes ist das, was ein Mensch fehlt, was er braucht. Und so haben wir in der Offenbarung 21 die Verheißung. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Das wirklich Grossartige wird sein in der Ewigkeit, dass wir in Gottes Gegenwart werden leben. Darum wird das Leben im Überfluss sein. Darum gibt es nichts Böses mehr. Darum werden wir einen perfekten Herrlichkeitslieb haben. Darum wird einfach alles gut sein, weil es aus der Gegenwart Gottes rauskommt. Kein Leid, keine Trauer, kein Tod mehr. Und das, was wir im Gegenwart, im Hier und Jetzt erleben, ist nur ein Vorgeschmack, ein Bruchteil davon. Wir haben es vorher gelesen, 2. Korinther 5, Vers 5. Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Viele Christen, nicht alle, aber viele Christen sind begeistert vom Heiligen Geist. Vielleicht manchmal für andere Christen fast ein bisschen übertrieben begeistert. Da gibt es verschiedene Ausprägungen. Aber der Heilige Geist ist fantastisch, weil er gibt uns einen Vorgeschmack von dem, was mal ewig wird sein. Das ist das Unterpfand, eine Anzahlung. Aber wie das Wort Anzahlung schon sagt, es ist noch nichts Komplettes. Es ist nur ein Vorgeschmack. Gott will seine Kinder darauf vorbereiten, was da mal noch kommt. Was in Ewigkeit wird sein. Darum gibt er uns den Heiligen Geist, damit wir einen Vorgeschmack darauf bekommen. Warum ist ein Vorgeschmack oder wie erkennen wir das? Zum Beispiel Vorgeschmack von Frieden und Freude. Der unerklärliche Gottesfrieden, die Freude, die uns im Leben sein kann. Und auf der anderen Seite erleben wir immer wieder Umstände und Erlebnisse, die uns gleichzeitig den Frieden rauben wollen, die ihn uns wieder wegnehmen und wir umhertrieben sind. Ruhelos. Wir erleben einen Vorgeschmack von der Gegenwart Gottes in unserem Leben. Intensivste Gegenwart Gottes. Und im nächsten Moment ist alles vorbei und man erlebt sich selber wieder so distanziert von Gott. So weit weg. Es kann so nahe beieinander liegen, innerhalb von Stunden. Ich kann das Empfinden auftreten. Wir erleben Gottes Reden. Wir können Gott hören, wie er redet. Und gleichzeitig ist es oft so schwierig, ihn zu hören. Und man ist ratlos und fragt sich, wo ist jetzt der Gott? Wo ist jetzt das Reden? Oder man wird so schnell abgelenkt. Oder man will manchmal gar nicht hören, weil es einem wehtut. Oder weil man das Gefühl hat, das würde einem schaden. Wir erleben eine Kraft Gottes in unserem Alltag. Und gleichzeitig merkt man wieder, wie wir so schwach sind. Wie wir gebunden sind, vielleicht in Sucht. Oder wie wir einfach nicht mögen, das zu tun, was Gott uns aufs Herz legt. Weil unser Leib so schwach ist. Wir erleben, wie wir widerstehen gegen die Sünde. Wie wir nicht mehr sündigen durch die Kraft Gottes in unserem Leben. Und im nächsten Moment gehen wir wieder am genau gleichen Ort wie seit Jahren und kommen nicht los von gewissen Verhaltensweisen. Wir erleben, wie Menschen geheilt werden, gesund werden. Und müssen gleichzeitig mit anschauen, wie andere Menschen nicht geheilt werden. Oder Leute wieder krank werden. Und wie Leute sterben. Es ist nun mal ein Vorgeschmack von dem, was Gott schenken kann. Wir erleben eine wunderbare Gemeinschaft unter Christen, die so ein Segen für uns sein kann. Und gleichzeitig sind die Leute um uns herum die, die uns so tief verletzen mit falschen Aussagen. Und wir verletzen andere so tief. Obwohl Gott uns so eine wunderbare Gemeinschaft schenken will. Warum? Wir erleben erst einen Vorgeschmack. Ein Vorgeschmack von dem, was mal absolut und perfekt wird sein in Zukunft. In dem Text vorher, wo wir im Petrusbrief gelesen haben, dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar sein. Das kommt noch, das ganze Heil. Oder aus dem 2. Korinther, in unserem irdischen Zelt seufzen wir, weil wir uns nach der Wohnung sehnen, die aus dem Himmel stammt. Wenn wir das vergleichen, die himmlische Realität, wo man kommt, und die irdische Realität, das ist so ein Unterschied. Und jeder von uns weiß, was es bedeutet, zu leiden in dieser Welt. Und das müssen wir in den Anführungszeichen sagen, dass wir Schweizer sind. Die meisten von uns sind Schweizer und haben das Leben auf der Schocki-Seite von dieser Welt. Und trotzdem ist es ein Leiden, weil so viel nicht gut läuft, nicht perfekt läuft. Wir leben in einem gefallenen Leib, in einer gefallenen Schöpfung. Aber wir bekommen einen Vorgeschmack durch den Geist Gottes, weil Gott hat wollen, dass wir einen Vorgeschmack überkommen von dem, was er für uns hat. Warum werden wir das einmal alles haben, was wir hier sehen? Warum? Wegen Jesus. Er ist die zentrale Person in dieser ganzen Sache. Von ihm geht das alles aus. Und in dem Text, den wir vorher von Petrus gelesen haben, fährt er nachher in den Versen 8 und 9 folgendermaßen weiter. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen. Und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Der Paulus verknüpft da das Ziel, das Endgültige, mit dem Gesehen von Petrus, mit dem Gesehen von Jesus. Und sagt, jetzt seht ihr ihn noch nicht. Aber es ist noch etwas Zukünftiges. Es geht von Jesus aus. Er ist die zentrale Person. Und genau so argumentiert der Paulus eben auch im Zusammenhang mit dem Text, wo das Thema für die heutige Predigt vorgegeben hat. Im Philipperbrief. Er fängt dort nämlich an, Kapitel 1, Vers 21, denn der Inhalt meines Lebens ist Christus. Und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen. Und bei Christus sein, das wäre bei weitem das Beste. Der Paulus sehnt sich nach der endgültigen und totalen Gegenwart von Jesus. Er weiß, das ist das Beste, das wird das Schönste sein. Der Paulus will mit dieser Aussage, Sterben ist mein Gewinn, nicht einfach nur provozieren, sondern er meint das ernst. Und zwar nicht nur im Kopf, sondern es ist eine Aussage, die er von Herzen macht. Er sagt, am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen. Das ist eine emotionale Angelegenheit. Der Paulus wünscht sich, im Himmel bei Jesus dürfen zu sein. Es ist nicht einfach eine Weltfindlichkeit oder eine Liebfindlichkeit, die der Paulus an den Tag legt, sondern er sieht ja durchaus auch eine Relevanz, warum er noch in dieser Welt ist. Und ich glaube, der Paulus hat durchaus auch geniessen können. Er hat gewusst, wie er mit Überfluss umgeht, sagt er. Und gleich ist eine Szene da, in der Herrlichkeit, bei Jesus zu sein. Es geht ihm darum, die Gegenwart Jesus komplett zu erleben. Denn Christus ist mein Leben. Und ich sehne mich danach, bei dem Jesus zu sein, ganz bei ihm zu sein. Natürlich bezieht das alles mit dem, was wir vorhin gesehen haben. Er sehnt sich dann auch nach dem Herrlichkeitslieb, nicht mehr können sündigen, keine Schmerzen mehr zu erleben, kein Leid mehr zu erleben, sondern Frieden und Freude zu haben. Aber in erster Linie geht es ihm um die Person Jesus Christus, weil er weiss, von ihm aus geht das alles. Er sehnt sich danach, in der Gegenwart Christi zu sein. Komplett, ganz. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus. Und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Und so hat mich der Text sehr herausgefordert in den letzten Tagen. Ich habe mich gefragt, sehne ich mich eigentlich auch so nach Christus? Sehne ich mich auch so, bei ihm dürfen zu sein? Wünsche ich mir, in seine Gegenwart zu kommen? Stimme ich mit dieser Aussage von Paulus überein? Und wenn ich ehrlich bin, kann ich das nur beschränkt. Auf der rationalen Ebene, so ähnlich wie es Thomas vorhin ausgedrückt hat, kann ich das sehr gut. Und sage, jawohl, Vorteil und Nachteil abwägen, auf was warten wir noch? Sofort in den Himmel. Und auf der anderen Seite geniesse ich das Leben da. Ein guter Gorgonzola, ein Rotwein. Ist nicht der beste, hat nur einen Schraubdeckel, keinen Korken. Aber gleich, das Leben kann man ja auch geniessen. Es gibt auch Sachen, die man geniessen kann. Emotional merke ich, dass ich, und ich glaube, es gab vielen Christen so, wir uns nicht wirklich freuen auf das, was nachher kommt. Wir sehnen uns nicht so wirklich danach. Und für mich ist darum der Blauschimmelkäse zu einem Bild geworden. Ich bin überzeugt, viele Menschen können sich nicht vorstellen, dass man sich auf einen Blauschimmelkäse freuen kann, weil sie es noch nie probiert haben. Und dann gibt es noch das Problem mit den Geschmacksnerven. Aber ich glaube, viele, wenn sie es mal probieren, würden merken, wie super das ist. Und so ist es mit dem Himmel. Je mehr dass wir probieren vom Himmel, je mehr Vorgeschmack dass wir rüberkommen, desto mehr werden wir uns freuen. Dann wird es zu einem Herzensanliegen. Natürlich freuen wir uns alle, dass der Thomas bei uns geblieben ist, dass wir ihn noch haben dürfen. Aber eigentlich, wenn wir die Fakten abwägen, müssen wir doch sagen, wie schön ist es, wenn jemand darf sterben. Er darf sterben und bei Jesus sein. Klammern auf, wenn er ein Kind Gottes ist. Dann erwartet ihn etwas Wunderschönes. Es geht mir nicht darum, irgendwo einen Hass aufs Leben zu entwickeln, überhaupt nicht, dass man möglichst schnell müsste versuchen zu sterben oder sogar selber ein Ende setzen. Aber ich glaube, es würde uns allen gut tun, wenn wir mehr die Sehnsucht würden entwickeln, um bei Jesus sein. Wie viel besser könnten wir mit dem Leid in unserem Leben umgehen, weil wir wissen, das ist vorübergehend. Wenn es hochkommt, sind es 90, sind es 100 Jahre, die wir leiden müssen. Was ist das schon gegenüber dem wunderbaren Jesus, den wir mal in Ewigkeit werden erleben? Wie viel ruhiger und entspannter könnten wir mit Corona umgehen? Wenn uns bewusst wäre, oder wenn wir die Sehnsucht hätten, ich bin mal bei Jesus. Ob ich jetzt an Corona stirbe oder etwas anderem, ist doch letztlich gar nicht so relevant. Und plötzlich wird die Gefahr viel, viel kleiner. Ich sage nicht, dass es keine Gefahr ist. Ich sage nicht, dass die Schutzmassnahmen wegen dem sinnlos sind. Und gleich werden wir einen viel entspannteren Umgang mit diesen Sachen entwickeln, weil unsere Sehnsucht ist bei Jesus und nicht möglichst lange zu leben auf dieser Welt. Ich glaube, Gott hat wollen, dass wir uns auf die himmlische Heimat freuen. Darum hat er uns den Heiligen Geist gegeben. Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Und wisst ihr, was das bedeutet, dass wir das Unterpfand vom Heiligen Geist haben? Im Johannesbrief lesen wir im Kapitel 16, der Geist Gottes kommt zum Jesus verherrlichen. Er kommt zum Jesus verherrlichen, zum ihn gross machen. Das heisst, wenn wir den Geist Gottes bekommen haben, geht es darum, Jesus zu erkennen. Immer mehr auf Jesus zu schauen. Wenn Gott uns also auf das neue Leben vorbereitet durch den Heiligen Geist, bedeutet das, er will uns vorbereiten, indem wir immer mehr erkennen, wer Jesus ist. Im jetzigen Leben, in der Gegenwart. Dass wir immer eine tiefere, nähere Beziehung zu Jesus bekommen. Je mehr, dass wir Jesus kennenlernen, umso mehr werden wir einen Wunsch und eine Sehnsucht entwickeln, ganz bei dem Jesus zu sein. Ihn eben endlich zu sehen, nicht mehr nur zu hören und zu spüren und zu erleben, sondern von Angesicht zu Angesicht. Ich glaube, das ist der Schlüssel, um so eine Sehnsucht zu entwickeln. Je mehr Heiliger Geist ich im Hier und Jetzt erlebe, desto mehr erlebe ich Jesus. Und je mehr ich Jesus erlebe, desto mehr wird die Sehnsucht wachsen, wo drin wird münden, dass wir alle können sagen oder immer mehr können sagen, nicht nur im Kopf, sondern im Herz: Sterben ist mein Gewinn. Für mich persönlich hat das eine neue Sehnsucht ausgelöst, eine Sehnsucht, Jesus besser kennenzulernen. Es ist mein Wunsch geworden, gerade jetzt auf die Weihnachtszeit hin. Es ist die erste Weihnachtszeit seit langem, wo wir keinen Stress haben, wenn wir kein Lager haben am 26., wo dann losgeht, sondern einfach eine Woche Ferien zur Ruhe kommen. Und ich freue mich auf die Zeit und habe mir zum Ziel gesetzt, ich will Jesus besser kennenlernen in dieser Zeit. Es ist ja nicht so, dass ich ohne Jesus unterwegs bin, aber ich will noch bewusster mit Jesus unterwegs sein, seine Gegenwart suchen, zur Besinnung kommen, eine besinnliche Weihnachtszeit erleben. Oder um es anders auszudrücken, ich will jeden Tag ein bisschen Blauschimmelkäse essen, um mir vor Augen zu halten, wie schön das mal wird sein, wo ich in Ewigkeit erleben können. Was bedeutet es für dich? Was bedeutet für dich der Satz, Sterben ist mein Gewinn? Was bedeutet es für dich, dass du im Heiligen Geist einen Vorgeschmack auf das ewige Erbe bekommen hast? Löst das auch eine Sehnsucht aus? Nach mehr Jesus, nach mehr Erleben von Jesus. Wir werden zusammen jetzt ein Lied summen. Ein Lied von der Dankbarkeit, 10'000 Gründe. Aber ein Lied, das auch einen Ausblick gibt auf das, was eben noch kommt. Es ist nicht einfach 80 Jahre Dankbarkeit, sondern es mündet letztendlich in 10'000 Jahren und viel mehr Anbetung Gottes. Und anschliessend möchte ich dann abschliessen die Predigt mit einem Gebet und mit dem Abendmahl, das wir zusammen feiern dürfen.